als ich mich vorbereitet habe, mir Gedanken gemacht habe, was ich euch heute sage zu diesem Thema Freiheit, habe ich irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich bei dem, was ich da so mir gedanklich aufschreibe, immer noch beim Thema Gnade bin. Und deswegen wird ungefähr, ich glaube, die ersten zwei Drittel von dem, was ich heute sage, hätte man auch letzten Sonntag sagen können, wenn man noch Zeit gehabt hätte. Und das Wörtchen Freiheit taucht eigentlich erst im letzten Drittel auf. Und es mag sein, dass sich dann das Thema Freiheit dafür nächsten Sonntag ein bisschen in das Thema Veränderung reinziehen wird, ne? Das Ganze dreht sich ein bisschen um unsere Erfahrung, dass das Leben nicht so ist, wie es sein könnte, und dass daraus Sehnsucht entsteht. Eben, oder als ich da saß, habe ich gedacht, das ist genauso dieses Gefühl, was wir gerade bei diesem Computer hier haben. Er läuft jetzt, aber du bist dir nicht sicher, wann er dich im Stich lässt. Es müsste eigentlich laufen, und es funktioniert doch nicht. Und du findest das Problem nicht raus. Ich werde gleich, eigentlich stütze ich die Predigt ein bisschen auf den Videoclip. Ich habe keine Ahnung, ob wir den gleich zeigen können. Und eigentlich ist das ein bisschen ein Bild, habe ich gedacht, für unser Leben. Wir wüssten schon, wie das laufen könnte. Aber es ist irgendwie immer das Risiko dabei, dass das Ganze irgendwann abstürzt, doch nicht funktioniert, ganz anders geht. Und dann bleibt diese Sehnsucht nach erfülltem Leben mitten in einem unerfüllten Leben. Und die Predigtreihe versucht so ein bisschen uns zu helfen, einen Weg zu finden zu erfülltem Leben. Da spielt Gnade eine Rolle und auch Freiheit und Veränderung. Okay, also der Filmausschnitt, auf den ich hinaus will. Ich muss ein bisschen was erklären dazu am Anfang. Du kannst mal die nächste Folie reinmachen. Das wäre wenigstens das Cover dieses Films. Wer es noch nicht gesehen hat, ich mache mal wieder Werbung. Den müsst ihr eigentlich schauen. Drachenläufer oder Kite Runner. Ein sehr schöner Film. Spielt zum Teil im Afghanistan der 70er Jahre, dann zum Teil im USA der 80er Jahre und dann wieder im modernen, aktuellen Afghanistan. Das heißt, genauer gesagt, zur Taliban-Zeit. Und der Film handelt von der Freundschaft zweier Jungen und beginnt in den 70ern, als diese beiden jungen Kinder sind. Und die zwei sind sehr unterschiedlich. Der eine, Amir, ist Sohn eines wohlhabenden, es wird, glaube ich, gar nicht im Film gesagt, Geschäftsmanns oder Diplomat oder was weiß ich, eines sehr reichen Mannes. Und der andere, sein Freund, ist Hassan und der ist der Sohn des Dieners dieses reichen Mannes. Und das heißt, die beiden sind kulturell oder sozial eigentlich, kommen sie aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Sie sind religiös unterschiedlich, ihre ethnische Herkunft ist unterschiedlich. Der Sohn dieses Dieners ist ein Hesare, anscheinend eine irgendwie eher verachtete Volksgruppe zu dieser Zeit. Aber die beiden sind Freunde. Und sie lieben den Sport des Drachenlaufens. Wusste ich auch nicht, dass es das gibt oder gab. Man lässt Drachen steigen und kann irgendwie mit seinem Drachen die Schnur des anderen Drachen kappen. Und dann versucht man, diesen herabsegelnden, eroberten Drachen zu erlaufen. So, das spielten diese Kinder dort anscheinend in Kabul. Und die Szene, die wir jetzt schauen, wenn wir sie denn schauen, denn der Clip befindet sich noch auf dem vorher nicht funktionierenden Rechner. Ich bin mal gespannt. Die ist das Ende eines Drachenwettturniers und Amir und sein Freund sind noch die Letzten, die noch im Rennen sind und eben ein anderes Team. Manchmal im Leben laufen Dinge dann doch, ne? Aber ihr hattet die ganze Zeit beim Schauen das Gefühl, wie lange läuft er? Wann geht es schief? So ungefähr fühlt sich das Leben an. Aber deswegen habe ich euch den Clip nicht gezeigt. Der Clip ist eigentlich nur ein bisschen ein Beispiel für den ganzen Film. Eigentlich müsste man den ganzen Film schauen, oder der ganze Film steht ein bisschen für das, was ich heute sagen will. Ich werde euch deswegen noch ein bisschen weiter erzählen. Hassan wird von diesen Jungen vergewaltigt. Ich habe eben gesagt, es ist ein schöner Film. Es ist auch ein schöner Film. Diese Szene fällt da ein bisschen raus. Und der Film dreht sich darum, dass Amir zuschaut und nicht eingreift und Hassan auch nie davon erzählt, dass er weiß, was ihm passiert ist, weil Hassan sich sozusagen treu war zu Amir. Und der Film erzählt dann die Geschichte von dem Zerbruch dieser Freundschaft, dieser beiden, nicht weil Hassan das rausfinden würde oder so, sondern weil Amir mit seiner Schuld und seiner Scham nicht umgehen kann und es je länger, je mehr nicht mehr ertragen kann, Hassan auch nur zu sehen. Er meidet ihn mehr und mehr, er sorgt dann durch Betrug dafür, dass Hassan und sein Vater von seinem Vater entlassen werden. Das heißt, sie gehen freiwillig, aber er schmuggelt dem Hassan eine Uhr unter und behauptet, er hätte sie geklaut. Und Hassan gibt es auch noch zu, obwohl er weiß, dass er es gar nicht gemacht hat. Also die Freundschaft zerbricht, die Kommunisten kommen ins Land, Amir und sein reicher Vater müssen fliehen in die USA. Und 20 Jahre später dann erfährt Amir, und er leidet immer noch unter seinem Gewissen, er erfährt, dass Hassan tot ist. Umgekommen, getötet von den Taliban in Afghanistan, weil er wieder treu zu einem Versprechen stand. Er hatte versprochen, um auf das Haus seines Herrn aufzupassen und die Taliban haben gesagt, er soll das Haus räumen und er tut es nicht und wird dafür erschossen. Und jetzt endlich entschließt sich Amir, etwas wieder gut zu machen, nämlich den Sohn Hassans aus der Gewalt der Taliban zu befreien, sich selber in dieses Land zu begeben, was für ihn lebensgefährlich ist und zu versuchen, jetzt auf diese Weise seinem Freund treu zu sein und seinen Sohn da rauszuholen. So. Es ist ein Film über Sehnsüchte, über die Sehnsüchte, die ich letztes Mal genannt habe. Erinnert ihr euch? Ich habe nochmal die Folie dabei vom letzten Mal. Diese vier da. Die tauchen in diesem Film auf. Und ich habe ja gesagt, das sind eigentlich Sehnsüchte, die zutiefst das Menschsein ausmachen. Es ist ein Film über Freundschaft oder Beziehung. Das war eine dieser Sehnsüchte. Und aber auch den Schmerz von Schuld und Versagen und Zerbruch von Beziehung und gleichzeitig irgendwie durch den ganzen Film auch von Hoffnung auf Wiederherstellung von Beziehung, auf Heilung. Es ist ein Film über Schönheit, die Schönheit eines Landes, die Schönheit der Drachen, die Schönheit vom Geschichtenschreiben. Amir wird Autor und schreibt schon als Kind Geschichten. Aber auch von der Hässlichkeit, die Schönheit durchkreuzt. Als er dann wieder in das Land kommt, 20 Jahre später, ist das Land verwüstet, die Bäume sind gefällt, brennende Ruinen, Drachen, die nicht mehr fliegen. Schönheit und zerrissene Schönheit. Und es ist ein Film über Gerechtigkeit. Vor allem über die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, über Machtwahn, über Gewalt dieser älteren Jungs, aber auch der Gewalt der Kommunisten und dann der Taliban, die das Land vergewaltigen. Man kann ja nicht sagen, die Vergewaltigung dieses kleinen Jungen da ist wie eine Parabel oder Metapher ist das bessere Wort für ein Land, was vergewaltigt wird und der reiche Westen schaut zu. Das ist jetzt nicht meine Interpretation, sondern das hat der Regisseur so gesagt in so einem Interview. Und doch gibt es in dieser Ungerechtigkeit Menschen wie diesen kleinen Hassan, der mutig für Gerechtigkeit lebt und Gewalt lieber erduldet, als sie mit Gewalt zu beantworten. Und das lässt am Schluss sogar in dem Amir, in diesem ängstlichen Amir, die Hoffnung irgendwie aufsteigen, dass Gerechtigkeit wiederherstellbar ist. Lässt sich davon anstecken, riskiert dann sein Leben, um dieses Kind zu retten. So. Und ich weiß nicht, ob in diesem Film auch Spiritualität steckt. Versteckt vielleicht schon. Also natürlich spielt Religion in dem Film eine Rolle, die islamische Religion. Ich habe gedacht, vielleicht diese Drachen haben, die immer wieder auftauchen, haben auch fast so ein bisschen so eine spirituelle Rolle in diesem Film. Irgendwie stehen so ein bisschen für Lebenswerte, Freiheit, für etwas, was da am blauen Himmel über diesem kaputten Land schwebt. Okay, ich knüpfe also, das merkt ihr schon jetzt an dem, was ich letztes Mal so gesagt habe, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Diese vier Sehnsüchte, ich habe behauptet, jedem von uns sind sie bekannt, aber eben nur in dieser hässlichen Gebrochenheit. Nur in dem Wissen, dauernd kann das System abstürzen. Und der Clip doch nicht laufen und der Rechner runterfahren. Wir erleben Schönheit und in manchen Momenten meinen wir seien dem Leben ganz nah, wenn wir etwas Schönes erleben. Aber zu oft vergeht sie und wir erleben, wie Leben stirbt, wie Musik verklingt, wie Drachen fallen. Oder wir erleben Freundschaft und Beziehung und wir wissen, wir können nicht ohne. Und Einsamkeit und zerbrechende Freundschaft ist etwas vom Schlimmsten, was wir kennen. Aber es ist leider die Regel auf unserem Planeten. Und wir erleben viel mehr Ungerechtigkeit als Gerechtigkeit. Aber wenn jemand für Gerechtigkeit aufsteht, dann ahnen wir immer noch, der ist dem Leben, selbst wenn er sein Leben dafür lässt, irgendwie näher als Menschen die Ungerechtigkeit erdulden, um irgendwie in Sicherheit zu bleiben. Wir wissen irgendwie, dass Gerechtigkeit einfach nicht sterben darf. Und die Menschheit teilt, so behaupte ich, deswegen auch immer irgendwie diese letzte Sehnsucht, die Sehnsucht nach Spiritualität, nach Gott, von dem das Schöne kommen würde, wenn es ihn gäbe, von dem, der vielleicht Gerechtigkeit durchsetzen könnte, der uns vielleicht erklären könnte, warum wir so sehr Liebe brauchen, obwohl Liebe genau das ist, was uns dauernd enttäuscht. So. Und manchmal kommen wir Menschen auf den Gedanken, dass diese vier unerfüllten Sehnsüchte vielleicht Echos einer Stimme dieses Gottes sein könnten, die wir da hören. Echos einer Stimme, die uns ruft, die hartnäckig von Schönheit redet, von Gerechtigkeit, von Beziehung, von Liebe, von und auch davon, dass ein Gott existiert. So. Man kann heute als Techniker nicht wissen, wann ich die nächste Folie haben will. Deswegen muss ich das immer sagen, jetzt. Letzten Sonntag habe ich behauptet, die christliche Gewissheit, der christliche Glaube behauptet, dass der Himmel die Welt besucht hat. Und das habe ich Gnade genannt. Oder den Inhalt von Gnade habe ich so beschrieben, dass der Himmel die Erde besucht, zu Gott sich uns zuwendet. Und zwar in dieser Person Jesus von Nazareth. Und lies mal eine seiner Biografien im Neuen Testament, eine seiner vier. Dann wirst du diese Stimme, die von diesen Sehnsüchten redet, lauter hören. Jedenfalls, wenn es dir so geht, wie mir es geht, wenn ich diese Biografien lese. Und du könntest dich fragen, ist diese Stimme, die ich da höre, die gleiche Stimme, die aus diesem Jesus von Nazareth spricht? Du siehst einen Menschen, der, wie kein anderer, finde ich, Gerechtigkeit gefordert hat, sie gepredigt hat, ich würde nicht sagen, er hat sie gepredigt wie kein anderer. Man müsste vielleicht mehr sagen, er hat sie gelebt wie kein anderer. Gepredigt hat, das haben das viele und gefordert. Und er stand mutig auf für die Hassans dieser Welt und hat mit ihnen lieber Ungerechtigkeit erduldet, als sie selbst mit Ungerechtigkeit abzuschaffen oder zu bekämpfen, durchzusetzen. Jesus lebte Beziehung und sprach davon, Nächstenliebe sei der höchste Wert des Lebens und davon, dass jeder sie verdient hätte. Und er hauchte seinen Zuhörern die Hoffnung ein, dass Beziehung funktionieren könnte. Wohl auch, weil er sie lebte, also mit diesen 12 Leuten da und mit anderen, aber gerade mal mit diesen 12, wo vom wildesten Rocker bis zum samtigsten Softie irgendwie alles dabei war, lebte er Gemeinschaft vorbildhaft. Und darüber hinaus strahlte er Liebe aus, die Menschen anzog wie ein Magnet. Sein Glaube, dass Beziehungen wiederherstellbar sind, kannte keine Grenze. Sie galt auch dem Römer, dem Soldaten der Besatzermacht. Sie galt dem verachteten Mischling irgendwie, die Samariter damals. Oder Frauen, deren Ehre er in der damaligen Männerwelt wiederherstellte. Oder Kindern, egal. Es gab für ihn da keine Grenze, wo Beziehung möglich sein muss zwischen ethnischen Unterschieden, sozialen Unterschieden. Und Jesus lebte Schönheit. Ich finde es ein bisschen schwierig, das jetzt so zu sagen. Aber ich finde, Jesus war der schöne Mensch. Also jetzt nicht, was sein Äußeres angeht, das kennen wir gar nicht. Aber das, wie er Menschsein verkörperte, schönes Menschsein, irgendwie ehrenwertes Menschsein. Menschsein bedeutet eigentlich aus biblischer Sicht Gottes Ebenbild sein, den König der Welt repräsentieren, würdig repräsentieren, gelingt uns echt schlecht. Jesus gelang das. Seine Freunde haben später gesagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. So haben sie das ausgedrückt. Und Jesus war darüber hinaus ein Liebhaber von Schönheit, ein Liebhaber des Lebens, die Schönheit Genießer. Okay, und Spiritualität, gut, da muss man nicht viele Worte machen. Er nannte Gott Vater, Abba. Er sprach mit Gott, als ob er ihn besser kennte als jeden anderen und als ob Gott ihn besser kennte als er sich selbst. Die Leute hatten nicht selten den Eindruck, wenn er was sagt, dann ist es wie wenn Gott selber redet. Ein Mann, in dem sich Himmel und Erde berühren und diese Sehnsüchte gelebt werden. Man hat den Eindruck, man sieht einen Menschen, der so lebt, wie man leben müsste, wenn es denn möglich wäre. Aber es ist uns unmöglich. Jetzt komme ich langsam zu dem, um was es heute geht. Machen wir die nächste Folie. Es ist uns nicht möglich, so zu leben, wie Jesus das getan hat. Dass Jesus so war, ist schön und gut und manche halten ihn für ein großes Vorbild und finden das auch inspirierend. Und man kann das auch inspirierend finden und dann dachte ich aber, man kann es auch echt frustrierend finden. Ich habe früher Badminton gespielt und es war durchaus motivierend, jemanden zu sehen, der besser spielt als ich, um ihm nachzueifern. Aber es war durchaus frustrierend, jemanden zu sehen, der sehr viel besser spielt als ich. Ich erinnere mich an ein einziges Spiel, das war nicht in einem Turnier oder so, so weit wäre ich nie gekommen, einfach in so einem Freundschafts-, wie auch immer, wir haben glaube ich nur so ein bisschen so Just for Fun gespielt, mit so einem richtigen Crack. Keine Ahnung, wie gut er war, weiß ich heute nicht mehr. Also, in welchem Art von Meisterschaften oder Liga er spielte. Aber ich hatte in diesem Spiel nicht den Hauch einer Chance auf einen Punkt. Es war wie wenn wir überhaupt unterschiedliche Sportarten ausüben. So, und ich sah sozusagen, was man können kann und was ich niemals können werde. Jetzt kann man sagen, ich hätte mich motivieren lassen sollen. Das war ja nur ein Mensch, der da was, ne? Ich hätte das vielleicht doch erreichen können. Aber der Besuch im Museum eines, sagen wir mal, den Besuch im Museum von Albert Einstein motiviert mich irgendwie in keinster Weise aufzustehen und ihm nachzueifern. Also ein Vorbild kann auch so weit weg sein, dass es dich, wenn, also du fasziniert vielleicht, aber überhaupt nicht motiviert, weil es so weit weg ist. Wenn du Jesus mag dich inspirieren, vielleicht für kurze Zeit, und dann erkennst du, ich sehe, wie man sein kann, aber wie ich niemals sein werde. Die Bibel hat Bilder oder Worte für diesen Zustand, dieses, ich werde niemals so sein. Sie nennt das Verlorenheit oder Gefangenschaft oder eben das hässliche Wort Sünde, was ich letzten Mal erklärt habe mit getrennt sein von Gott, getrennt sein von der Möglichkeit, so zu leben, wie wir leben sollten. So, und die Bibel erzählt dann die lange Geschichte von Gott, das zu ändern. Eine verlorene Welt zu finden, gefangene Menschen zu befreien und Sünde mit Liebe zu vernichten. Diese Trennung zwischen uns und Gott mit Liebe zu vernichten. Und eine neue Welt heraufzuführen, die Jesus das Himmelreich nannte oder das Reich Gottes. Eine gerechte Welt, eine schöne Welt, eine Welt geheilter Beziehungen und eine Welt, in der Menschen Gott kennen. So, und diese Geschichte begann tausende von Jahren vor Christus, aber sie findet, so ist die christliche Überzeugung, in Jesus jetzt ihren entscheidenden Höhepunkt in seinem Leben. Und dann fokussiert sich das Ganze auf ein Kapitel seines Lebens, auf einen einzigen Brennpunkt, auf einen Augenblick, in dem der Mensch, der gleichzeitig Sohn Gottes ist, der Mensch, in dem sich Himmel und Erde berühren, der unsere Sehnsucht nach Schönheit, nach Gerechtigkeit, nach Liebe, nach Einheit mit Gott gelebt hat, verkörpert hat, in dem Augenblick, wo dieser Mensch die gesamte hässliche Bosheit dieser Welt sich an ihm austobt. Du kannst mal das nächste, nicht so schöne Bild zeigen. Das ist aus diesem Film The Passion of Christ, aber ich wollte jetzt kein Bild, wo er am Kreuz hängt, nehmen, sondern eins, was mir vielleicht eher noch anschauen kann. Und man könnte sagen, die Welt hat Jesus und in Jesus Gott vergewaltigt, um jetzt mal dieses Bild von Hassan heraufzubeschwören nochmal, ne? Gott vergewaltigt. Der lieber leidet, als einen Freund zu verraten. Obwohl dieser ihn verraten hat. Gott tut sozusagen am Tiefpunkt der Geschichte dasselbe. Lieber leide ich und lasse mich vergewaltigen, als meinen Freund zu verraten. Ich habe ein paar Worte. Ich konnte das einfach irgendwie schöner nicht ausdrücken, als das N.T. Wright gemacht hat in einem Buch. Ich lese die Worte mal vor. Die Schmerzen und Tränen aller Zeiten trafen auf Golgatha zusammen. Die Trauer des Himmels traf mit der Pein der Erde zusammen. Die vergebende Liebe, die für Gottes Zukunft aufbewahrt wurde, ergoss sich in die Gegenwart. Die Stimmen, deren Echos in Millionen menschlicher Herzen klingen, die nach Gerechtigkeit schreien, sich nach Spiritualität sehnen, auf Beziehung erpicht sind, nach Schönheit verlangen, ballen sich in einem letzten trostlosen Schrei zusammen. Dort am Kreuz tritt sozusagen das Böse der Welt in seiner ganzen Hässlichkeit ans Licht und tobt sich am einzig Guten aus und haucht genau dadurch seine Kraft aus. Haucht seine Kraft aus, weil es Gott selbst ist, der sich hier vergewaltigen lässt. Und 3 Tage später, Ostern, ich glaube, du kannst schon wieder die nächste Folie machen. Ja, genau. 3 Tage später an Ostern bleibt das Leben und der Tod geht. Deswegen behaupten die Christen, dort in diesem Geschehen um Jesus Christus und dann vor allem den Kreuz und Auferstehung, das ist wie ein Angelpunkt der Geschichte, in dem sich die Tür gedreht hat. Und ich weiß, dass das zu glauben, das, was ich jetzt gesagt habe, zu glauben, auf der einen Seite irrsinnig schwierig ist, finde ich, weil es ist mir nicht logisch, es ist mich nicht bestechend sinnvoll, so dass man sagen kann, naja, wenn man das mal richtig erklärt bekommt, ist er ja überzeugend. Finde ich nicht. Auf der anderen Seite ist es unheimlich leicht zu glauben. Und auf der anderen Seite macht es so viel Sinn, weil man irgendwo, jedenfalls vielen Menschen geht es so, diese Stimmen, die man kennt, irgendwie in dieser Geschichte wiederfindet. Und den Eindruck hat, ja, das macht auf einer anderen als der logischen Ebene sehr wohl Sinn. Das Thema lautet heute Freiheit. Freiheit ist, wenn du das glauben kannst. Frei wirst du, wenn du glauben kannst, dass in Kreuz und Auferstehung Jesu das Entscheidende passiert ist. Nicht mehr in deinem Leben passieren muss, sondern passiert ist. Dass dort am Tiefpunkt, der zum Angelpunkt der Geschichte wurde, dass sich dort die Tür gedreht hat und die Tür offen ist jetzt. Und der Himmel und die Erde eine Verbindung eingegangen sind, die nicht wieder getrennt ist, sondern die bleibt. Und dass der Weg frei wäre, man müsste vielleicht so ein bisschen sagen, eigentlich frei wäre für Gerechtigkeit, für Liebe, für Gottesbeziehung, für Schönheit. Frei bist du, wenn du glauben kannst, dass Gott in seiner Mission, die Welt zu erneuern, das Entscheidende schon getan hat. Das Glauben bedeutet frei werden. Ich kann das so schlecht erklären. Es ist irgendwie eine Art von Glauben, die nicht so eine Art von Glauben ist, wie wenn jetzt jemand sagt, hey, mittlerweile regnet es draußen und ich glaube ihm das, weil ich weiß, er sagt das oder ich kann auch noch da zur Tür rausgehen und nachgucken und das nachprüfen. Es ist nicht so eine Art von Glauben. Es ist mehr eine Art von Glauben, weil ich spüre, die Geschichte passt zu dem, was mir das Leben zuflüstert. Ich erkenne eine Stimme wieder. Es ist also Glaube nach biblischem Verständnis bedeutet eigentlich Vertrauen. Man könnte sagen, es ist sozusagen sowas wie Verlieben. Es ist sowas wie sich in eine Wahrheit verlieben. Glauben ist sowas wie sich in diese Wahrheit verlieben und sich dann trauen, ihr zu trauen. Und dann zu schauen, ob das frei macht. Ich hatte lange Zeit Mühe mit einer Form von Erklärung dieses Geschehens da am Kreuz. Und warum das Befreiung bringen soll. Die Erklärung war so. Jesus starb am Kreuz für deine Schuld. Wenn du das glaubst, wirst du gerettet und kommst nach dem Tod in den Himmel. Ganz viele von euch denken jetzt, Moment, das ist die richtige Erklärung. Ich hatte lange Zeit Mühe mit dieser Erklärung. Ich habe immer noch Mühe mit dieser Erklärung. Ich habe irgendwie gefunden, das ist zwar schön einfach zu merken, aber das wirkt so einfältig. Jesus starb am Kreuz für deine Schuld. Wenn du das glaubst, wirst du gerettet und kommst in den Himmel. Weil auf der einen Seite fühlte ich mich jetzt nicht so schuldig, dass ich denke, das Beste, was mir passieren kann, ist, dass jemand die Todesstrafe übernimmt, die mir eigentlich gilt. Jesus starb für mich. Irgendwie dachte ich, das ist ziemlich übertriebene Sache. Und jetzt versuche ich das mal zu erklären. Dass Jesus für mich starb oder für dich starb, das ist ungefähr so wahr oder unwahr, wie es wahr oder unwahr ist, dass die Alliierten 1945 in der Normandie landeten, um deine Oma Hilde aus hinter sonst worum aus ihrem verbombten Haus zu retten. Sie haben sie gerettet, ne? Aber die Invasion dort geschah zu einem größeren Zweck als Oma Hilde. Natürlich würde die Oma sagen, und das hat sie ja vielleicht bei einem amerikanischen Soldaten sich bedankt und gesagt, ihr habt mich befreit. So? Aber wenn man einem Dritten diese Operation erklären würde, würde man nicht von Oma Hilde reden, sondern man würde von der Ausgeburt des bösen Hitler reden müssen und von einem vergewaltigten Europa. Und dann würde man erklären können, warum diese Invasion eine Befreiung war. So, versteht ihr? Jesus starb am Kreuz nicht für dich oder für mich, sondern für eine verlorene Welt. Eine unfreie Menschheit und dadurch natürlich auch für mich. So. Aber die Story ist größer. Deswegen finde ich diese Formulierung, Jesus starb am Kreuz, für mich irgendwie zu klein. Das ist zu wenig, das erklärt mir zu wenig von dem, was da wirklich passierte. Gott dreht der massiven Ungerechtigkeit, dem Bösen an sich, der Macht von Gewalt, die tief in unsere Gesellschaft, in unsere Kultur, in unsere Welt eingedrungen ist, dreht dieser Bosheit den Hahn ab. Damit Freiheit möglich ist, damit sein Himmelreich möglich ist. Und ich bin ein Teil davon. Aber nur ein Teil. Die Story ist größer. So, und natürlich, je mehr ich dann erkenne, wie diese gerechte, schöne, heile Welt wäre, wie Gott sie sich erträumt. Und wie sehr ich eigentlich gar nicht so lebe, dass so eine Welt kommen könnte. Je mehr ich sehe, dass ich gar nicht so gelebt habe. Je mehr ich sehe, dass ich volle Kanne oder ganz knapp an dem vorbeilebe, was Gottes Ziel wäre für diese Welt, ne? Desto mehr sehe ich oder sage ich vielleicht und rede von meiner persönlichen Schuld. Und dann sage ich, danke Gott, dass die Folge meines Versagens, meines kleinen Anteils irgendwie, dass du das auch am Kreuz irgendwie vernichtet hast. Und je krasser deine Ziele den Zielen Gottes widersprochen haben, desto mehr wirst du das vielleicht sogar Umkehr nennen in deinem Leben. Ne? Buße ist das ältere Wort für Umkehr. Je deutlicher du dein Versagen siehst, desto klarer weißt du, im Kern dessen, was da passiert am Kreuz, im Kern ist eigentlich Vergebung. Eigentlich ist es Vergebung, was da passiert. Das ist die nächste Folie. Dann siehst du plötzlich, natürlich ist Vergebung eigentlich der einzige Weg zur Gerechtigkeit. Es fängt da an, wo ein Mensch wie Hassan, der da steht, Gewalt nicht mit Gewalt beantwortet. Hass erduldet und weiterliebt. Und er liebt diesen Amir bis ans Ende seines Lebens. Er schreibt ihm da noch einen Brief. Als er da weggelaufen ist, um diesen Drachen zu erlaufen, da sagt er einen Schlüsselsatz, finde ich. Den Schlüsselsatz in diesem Film. Er sagt, für dich 1000 Mal. Das ist letztlich Vergebung oder Gnade unbegrenzt. Für dich 1000 Mal. Und ja, wenn dir das aufgeht, dass Vergebung eigentlich der einzige Weg zu Gerechtigkeit ist, dann merkst du auch, Vergebung ist eigentlich der einzige Weg zu geheilter Beziehung. Wiedergutmachen ist so oft völlig unmöglich. In dem Film eigentlich auch nur symbolisch möglich, weil er den Sohn jetzt halt da wieder rausholt. Aber wiedergutmachen kann er nicht, was er gemacht hat. Aber dass etwas nicht wiedergutzumachen ist, hält sozusagen die Kraft von Vergebung nicht auf. Etwas ist nicht wiedergutzumachen, aber vergeben kann ich. Eigentlich nur. Nur die Kraft von Vergebung kann das nicht aufhalten. Und dann siehst du plötzlich, wie schön Vergebung ist, wie sie Hässlichkeit ermachtet, wie sie Zerbrochenes ganz macht. Dann erkennst du, Gottes Vergebung, Gnade, ist eigentlich das, was Spiritualität möglich macht. Weil dieser riesen Abstand zwischen einem Gott und mir nur durch Vergebung zu keinem Abstand mehr wird. Wie wenn Gott uns sagen würde, für dich 1000 Mal. So. Jetzt bin ich eigentlich da gelandet, wo die Leute, die eben einen Schreck gekriegt haben, als ich gesagt habe, hey, es stimmt gar nicht, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, wieder zufrieden sind. Ne? Aber die Geschichte ist irgendwie größer und darin liegt auch das, dass er mich damit gemeint hat. So, und darin leben wir, wenn wir das glauben, in dieser Art von Gnade Gottes, und das ist Freiheit. Ich werde das nächste Mal darüber reden, wie das Leben verändert. Aber heute will ich nur noch mal bei dieser Freiheit bleiben. Und jetzt in dem letzten, eigentlich müsste ich jetzt fertig machen nach der Zeit, wenn ich die da sehe, aber ich habe noch ein Drittel. Darüber sprechen, dass wir so gut darin sind, diese Freiheit, die wir haben könnten, nicht festzuhalten, sondern wieder gegen Gefangenschaft einzutauschen. Gerade die Menschen, die glauben, dass Gott ihnen gnädig ist, die Christen sind manchmal die mit den größten Schuldgefühlen durch die Gegend laufen, gegenüber Gott. Und du fragst dich, okay, was haben wir nicht verstanden? Und jetzt lese ich zum Schluss diesen Text, also ich lese ihn vor und sage ihm ein paar Worte dazu. Aus Galater 5, Vers 1, wo es um die Freiheit geht. Und davon, dass Paulus sagt, und das haltet doch jetzt bitte schön fest. Galater 5, Vers 1 bis 12. Jetzt, nicht jetzt. Christus hat uns befreit. Er will, dass wir jetzt auch frei bleiben. Steht also fest und lasst euch nicht wieder ins Sklavenjoch einspannen. Sklavenjoch, Paulus meint damit den menschlichen Versuch, jetzt doch irgendwie von seiner Seite die Sache gut zu machen. Also den menschlichen Versuch, sich Zuwendung Gottes zu erarbeiten, sich selbst zu befreien. Und er sagt, in diesem Versuch macht ihr euch genau, ja, legt euch dieses Joch doch wieder auf. Ne? So, dieser Versuch sah damals anders aus als bei uns heute. Wie er damals aussah, lese ich jetzt vor. Ich, Paulus, sage euch mit aller Deutlichkeit, wenn ihr euch beschneiden lasst, also er spricht an Heidenchristen, die aber mit Judenchristen in einer Gemeinschaft leben. Wenn ihr euch beschneiden lasst, dann wird Christus und alles, was er gebracht hat, für euch nutzlos sein. Ich sage es noch einmal mit Nachdruck, jedem, der sich beschneiden lässt. Er verpflichtet sich damit, das ganze Gesetz zu befolgen. Wenn ihr wirklich vor Gott als gerecht bestehen wollt, indem ihr das Gesetz befolgt, dann habt ihr euch von Christus losgesagt und die Gnade vertan. Also um das zu verstehen, muss man wissen, Beschneidung war damals das Zeichen der Juden, Teil dieses Volkes zu sein und damit Teil von Gottes Zuwendung, ja, von seiner Gnade. Und nach dem Gesetz, nach der jüdischen Tora zu leben, das war der Weg, der Versuch und gar kein mal so schlechter Versuch, Gerechtigkeit zu leben, Beziehung zu leben, dem Leben Schönheit zu verleihen, Gottes Beziehung zu leben. So. Paulus sagt nicht, das ist alles schlecht. Gott hat das ja selbst so initiiert. Nur sagt er, jetzt hat sich etwas Grundlegendes geändert. Die Geschichte der Menschheit zeigt, wir können es nicht. So kommt der Himmel nicht. Niemals durch Vorsätze. Niemals durch ehrenwerte menschliche Anstrengung. Der Himmel kommt nicht. Der Himmel kam und kommt allein durch die Gnade in Jesus auf diese Welt. Und es ist ein Geschenk, Gnade eben. So. Und wenn du, obwohl dir doch jemand dieses Joch vom Ich muss gut sein von den Schultern genommen hat, es dir jetzt wieder kreist und wieder auflegst, dann tu das, aber du verlierst eigentlich alles, was dir geschenkt war. Ich lese weiter. Wir dagegen leben aus der Kraft des Heiligen Geistes und setzen alles auf Glauben und Vertrauen und so erwarten wir das Ziel, auf das wir hoffen dürfen. Dass wir vor Gott als gerecht bestehen und das Heil erlangen. Heil ist eigentlich ein Wort für all das, wenn Leben funktionieren würde, wenn Rechner nicht abstürzen würden, wenn das Leben die Sehnsüchte erfüllen würde. Das ist Heil. Shalom nannte das Judentum das oder nennt das Judentum das. Wo Menschen mit Jesus Christus verbunden sind, zählt nicht, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der vertrauende Glaube, der sich in tätiger Liebe auswirkt. Also dieser erste Satz, wir leben aus der Kraft des Heiligen Geistes, darum wird es dann nächstes Mal gehen. Darum, dass wir ein freies Leben leben, tatsächlich, dass es tatsächlich ein verändertes Leben sein kann, wo mehr von Gerechtigkeit, Liebe und dem tatsächlich real wird. Aber heute will ich den Schwerpunkt nur darauf setzen, wir setzen alles auf Vertrauen, auf Glauben und Vertrauen. Also ich muss Gott glauben, dass es in Ordnung ist. Ich muss Gott glauben, dass er vergeben hat. Ich muss Gott glauben, dass von meiner Seite nichts getan werden kann, was er von seiner Seite nicht schon getan hätte. Und das ist eine gewaltige Herausforderung an unser Denken. Weil wie dieser ältere Junge da sagt, es ist nichts umsonst. Er sagt ja, ich bin hier gnädig, aber es ist nichts umsonst. Also wir sind gewohnt, dass selbst die Gnade nicht umsonst ist. Und es ist unglaublich, es war für den jüdischen Menschen unglaublich schwer, das auch nur zu denken, dass man mit Gott eine Beziehung haben kann, ohne vorher Teil des jüdischen Volkes geworden zu sein, eben durch Beschneidung. Und das ein oder andere Gebötchen einhalten, die wichtigsten wenigstens so. Das ist wie, wenn ein exklusiver High Society Members Club plötzlich sagt, okay, jetzt kann jeder Mitglied werden. Jeder. Jahresbeitrag, nö, gibt's nicht. Allerdings auch keinen Mitgliedsausweis mehr. Kommen Sie einfach, bedienen Sie sich am Buffet, versuchen Sie sich auf unserem grünen Golfschläger, gibt's da hinten. So, und das Stirnrunzeln ehemaliger Member wird nur beantwortet, ja, die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich geändert. So, aber weil so weit Gnade in unserer Welt eigentlich nicht geht, hatten die Judenchristen damit heftige Schwierigkeiten. Sie sagten im Grunde, Gnade ja, aber doch nicht so ganz umsonst. So, und Paulus sagt, verdammt, die Zeiten haben sich geändert. Ihr wisst es doch. Ihr wisst doch, dass die Mitgliedschaft in diesem Club uns nicht zu besseren Menschen gemacht hat. Ihr kennt doch den Frust, dass die Freiheit sich nicht einstellte und dass man dem guten Leben kein Stück näher kommt. Ihr habt doch die Gnade Gottes selbst gefeiert, als ihr Jesus kennengelernt habt. So. Und jetzt wollt ihr wieder solche Bedingungen etablieren. Warum? Tut es, aber dadurch schließt ihr euch selber aus dem Club aus. So, die letzten Verse dazu werde ich gar nichts mehr sagen. Die will ich einfach nur noch lesen, weil sie so schön leidenschaftlich sind und das herrliche Temperament von Paulus deutlich machen. Ihr kamt so gut voran. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht mehr folgen wollt? Das, was man euch da einreden will, das kommt nicht von Gott, der euch berufen hat. Denkt daran, ein klein wenig Sauerteig macht den ganzen Teig sauer. Weil ich mit Christus dem Herrn rechne, bin ich zuversichtlich, dass ihr zur gleichen Überzeugung kommen werdet wie ich. Die, die euch irre machen, werden ihr Urteil empfangen, ganz gleich, wer sie sind. Meine Brüder und Schwestern, wenn ich selbst fordern würde, dass Christen sich beschneiden lassen müssten, und jetzt übersetze ich mal in unsere Zeit, noch alle möglichen Dinge erfüllen müssten, wie manche mir unterstellen, warum werde ich dann noch verfolgt? Dann wäre der Stein des Anstoßes ja beseitigt, dass wir allein dadurch gerettet werden, was am Kreuz für uns geschehen ist. Wenn die Leute, die euch aufhetzen, schon so viel Wert aufs Beschneiden legen, dann sollen sie sich doch gleich kastrieren lassen. Soll ich diesen letzten Satz mal übersetzen? Das heißt, sollen sie sich doch ihre selbstgerechten Clubausweise sonst wohin tätowieren lassen? Die Zeiten haben sich geändert. Freiheit kommt aus dem Glauben, dass es schon geschehen ist. Alles, was geschehen muss. Und wenn du heute hier sitzt und irgendwie diesen Blues kennst, dass du dich mies fühlst, irgendwie auch Gott gegenüber mies fühlst, nicht gut genug, nicht wert genug, geliebt zu werden und deswegen auch irgendwie nicht frei, nicht wirklich frei, dann würde Paulus in seiner unsensiblen Art wahrscheinlich sagen, okay, entscheide dich für die Selbstanklage. Und damit für die Unfreiheit und den Krampf und all das, wenn dir das Spaß macht. Oder glaube an Gott, der behauptet, dass du... Und weil die himmlische Invasion diese Welt... Dein Leben mit. Warum bin ich hier nur so halb da? So, wer jetzt heute irgendwie das so verstanden hat, als ob ich gesagt hätte, hey, wie dein Leben ist, ist komplett wurscht. Gott ist lebe, wie du willst. Ich glaube, ich brauche... Mach mal das aus und das an. Genau, das sind die Batterien. Ich will eigentlich nur noch Schluss machen. Also wer... glaubt, ich hätte es heute gesagt, okay, ey, also, wie man lebt, ist ja wurscht, ne? Ist ja alles geschenkt. Der muss nächstes Mal wiederkommen, denn dann geht es darum, dass Jesus diese Welt nicht mal kurz besucht hat, um die Sache klar zu machen hier unten, sondern dauerhaft hier ist. Und natürlich will, dass Gerechtigkeit, Liebe, Gottesbeziehung, dass das real umgesetzt wird. Und dass es aber nur aus dieser Freiheit heraus überhaupt möglich ist, das zu leben. Nächstes Mal geht es dann eben um dieses Thema Veränderung.